Als ich in der Grundschule war, habe ich eine neue Klassenlehrerin bekommen. Und meine Mutter hat mir dann später erzählt, dass ich gesagt habe, die ist gut, die ist so konsequent. Und meine Mutter hat mich dann gefragt, ob ich weiß, was das Wort bedeutet. Die musste schmunzeln. Und ich so als kleiner Dreikäsehoch habe gesagt, das ist, wenn man das macht, was man vorher gesagt hat. Das ist Konsequenz. Und darum geht es heute Morgen. Heute Morgen geht es um die Macht der Worte. Es geht um die Macht dessen, was wir aussprechen. Denn Worte haben Konsequenzen. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, in der eine ganze Generation die Folgen von dem hat tragen müssen, was sie ausgesprochen hat. Man kann das in 4. Mose 13 und 4. Mose 14 nachlesen. Und zwar geht es um die Israeliten. Die Israeliten befinden sich in der Wüste und 12 Kundschafter sollen das verheißene Land erkunden. Jetzt kommen die nach 40 Tagen zurück und einer nach dem anderen berichtet. Gutes Land ist es. Sehr fruchtbar ist das Land. Aber es gibt ein Problem. In diesem Land wohnen Riesen. Und dieses Land hat befestigte Städte. Und dieses Land werden wir nie und nimmer einnehmen. Davon sind sie überzeugt. Und das Volk schreit auf. Und sie sind entsetzt. Und sie wenden sich gegen ihre Anführer und jammern: Mose und Aaron, warum habt ihr uns das angetan? Dann wären wir doch lieber in Ägypten oder in der Wüste gestorben. So ein Land wollen wir nicht. Und dann schmieden sie einen Plan. Sie wollen einen neuen Anführer wählen, der sie dann nach Ägypten zurückbringt. Was machst du als Anführer, wenn du gerade von deinem Volk abgesägt worden bist? Weil irgendwelche Bedenkenträger, denen du vertraut hast, der Meinung sind, dass das, was du vorhast, nicht gelingen kann. Mose und Aaron werfen sich auf den Boden und sie sagen erstmal gar nichts. Aber dann melden sich Josua und Kaleb zu Wort. Das waren die zwei Kundschafter, die noch gar nichts sagen konnten, weil die anderen so überzeugend waren. Und die sagen: Moment mal, das Land, in das uns Gott führen möchte, das ist ein gutes Land. Und es ist wirklich gut und Gott wird uns führen. Und wir werden dieses Land einnehmen, weil er an unserer Seite ist. Aber dann schaukelt sich die Situation so hoch, dass das Volk jetzt die zwei steinigen möchte. Und jetzt greift Gott selbst ein. Gott, der Herr, spricht mit Mose und er sagt, dass das ganze Volk umkommen wird und die Konsequenzen von dem tragen muss, was es ausgesprochen hat. Aber Mose hat ein weiches Herz. Und er ist ein demütiger Anführer. Und er verhandelt mit Gott, dass er das Volk doch am Leben lassen soll. Und er bittet ihn darum, dass sie die Konsequenzen ihrer Worte nicht tragen müssen. Und Gott lässt sich tatsächlich teilweise auf die Bitte von Mose ein. Er lässt nur die Erwachsenen die Konsequenzen für ihre Worte tragen. Und er sagt zu Mose und zu Aaron Folgendes. Das könnt ihr in 4. Mose 14, Vers 27 bis 35 nachlesen. 4. Mose 14, Vers 27 bis 35. Da sagt Gott: Ich habe gehört, was die Israeliten mir vorwerfen. Soll ich ihre Bosheit noch weiter dulden? Sie haben sich lange genug gegen mich aufgelehnt. Darum richtet ihnen aus: Ich habe genau gehört, was ihr gesagt habt. Ich schwöre, so wahr ich lebe, dass ich euren Wunsch erfüllen werde. Hier in der Wüste werdet ihr sterben, und zwar jeder wehrfähige Mann von 20 Jahren aufwärts, der bei der Musterung erfasst worden ist, weil ihr euch gegen mich aufgelehnt habt. Ihr werdet niemals in das Land kommen, das ich euch mit einem Eid versprochen habe. Nur Kaleb, der Sohn von Jephunne, und Josua, der Sohn von Nun, werde ich dorthin bringen. Und auch eure Kinder, die ihr schon in der Gewalt eurer Feinde gesehen habt, Sie werden das Land kennenlernen, das ihr nicht haben wolltet. Gott nimmt das Volk ernst. Sie haben gesagt, dass sie lieber in der Wüste sterben würden, als in das neue Land reinzugehen. Und keiner wird in dieses neue Land reinkommen. Es wird genau das geschehen, was sie sich gewünscht haben. Nur die Kinder werden reinkommen. Die Kinder werden das Land bekommen, was ihre Eltern abgelehnt haben. Worte haben Konsequenzen. Es gibt ein Gesetz von Saat und Ernte. Und wie oft in unserem Leben ernten wir die Früchte von dem, was wir mit unseren Worten gesät haben. Menschen haben ja einen freien Willen. Und deshalb ist das, was uns in Gedanken beschäftigt und das, was wir aussprechen, so entscheidend. Aus unserem Denken wird Reden und aus dem Reden wird Handeln. Und letztendlich bestimmt unser Denken und unser Handeln die Zielrichtung unseres Lebens. Im Negativen wie auch im Positiven. Und wenn ich sage, dass eine Situation gut ausgeht, dann beeinflusst das meine Stimmung und meine Gefühle. Und ich werde die Dinge mit einer positiven Grundhaltung anpacken. Und ich werde alles dafür tun, dass die Situation auch gut ausgeht. Und wenn ich sage, dass eine Situation schlecht ausgeht, dann habe ich eine andere Grundstimmung. Und das leitet mich unbewusst in meinem Handeln. Vielleicht werde ich passiver sein. Vielleicht werde ich mich in all dem bestätigt sehen, was mich darin bestärkt, dass die Sache schlecht ausgeht. Wie war das während der Corona-Krise? Ganz am Anfang, Anfang März noch, gab es diese Aktion Deutschland betet. Könnt ihr euch erinnern? Und parallel dazu haben über Wochen hinweg jeden Abend Menschen Kerzen in die Fenster gestellt. Und sie haben gebetet. Die Kirchenglocken haben hier in Aachen geläutet und viele Menschen sind zu Beginn der Corona-Krise auf die Knie gegangen. Und es gab einige Christen, die diesen Eindruck hatten, dass es gut ist, umzukehren und sich Gott neu zuzuwenden. Da war eine Bibelstelle im Umlauf aus 2. Chronik 7, Vers 13 und 14. Und das war dieser Ruf zur Umkehr. Und das war ein Beispiel für eine positive Grundhaltung. Gebete um Heilung und Gebete um Wiederherstellung wurden ausgesprochen. Es waren aufbauende Worte, die weitergegeben wurden. Segen wurde ausgesprochen, Segen für unser Land. Und auch der Ruf zur Umkehr war ein Aufruf, unser Denken zu erneuern und in eine gute Richtung zu lenken. Aber was kam dann? Mit der Zeit tauchten im Netz immer mehr christliche Videos von Apokalypse auf. Und dann war auf einmal der Weltuntergang ein Thema. Und diese Videos wurden in der christlichen Welt geteilt und weitergeleitet. Und die trafen auf einen Nährboden von so einer diffusen Angst. Die war ja da. Es wusste ja keiner so richtig, wie er das Ganze einordnen sollte. Und damit trat die Fürbitte für unsere Welt in den Hintergrund. Wir ernten, was wir säen. Auch in dem, was wir an Videos weiterleiten und was wir an Gedankengut verbreiten. Nehmen wir mal an, ich klicke im Netz ein Video an und in dem geht es um ein ganz bestimmtes Thema. Und in dem Moment, wo ich das mache, werden mir 10 andere Videos vorgeschlagen zum gleichen Thema. Ihr kennt das wahrscheinlich. Und wenn ich dann diese 10 Videos angeschaut habe und die vielleicht noch direkt mit meinen Freunden geteilt habe, kriege ich von den 10 Freunden wieder Videos zu dem gleichen Thema. Und irgendwann habe ich das Gefühl, dass sich alles nur noch um ein einziges Thema dreht und mein ganzes Denken und Handeln richtet sich auf dieses eine Thema, weil mich auch ständig Informationen darüber erreichen. Neulich hat mir eine Bekannte erzählt, dass sie eine Auseinandersetzung mit ihrem Mann hatte, wegen seines Schnarchens. Offenbar hat Alexa mitgehört. denn postwendend bekamen die beiden lauter Angebote für Schnarchschienen, Schnarchkissen und irgendein anderes. Und für diejenigen, die das jetzt nicht kennen, Alexa ist so eine Box, die hat ein Mikrofon und das nimmt Sprachbefehle auf und setzt die um. Normalerweise wird die aktiviert, wenn man das Wort Alexa ausspricht. Also wer das jetzt übers Internet hört und hat daheim Alexa, die hört jetzt zu. Aber scheinbar hört sie auch sonst mit, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich bei meiner Schwester und habe der Kaffeemaschine, die ist so Hightech, habe ich die Ohren zugehalten, als wir über Verschwörungstheorien gesprochen haben. Ja, es war jetzt Spaß, aber die Werbung nimmt ja unsere Worte ernst. Und das, was wir über die Medien weitergeben, das wird irgendwo aufgenommen und dann werden uns Angebote gemacht über das, was wir vielleicht auch noch gebrauchen könnten. Unsere Worte haben Konsequenzen. Auch das, was wir über die Medien verbreiten, hat Konsequenzen. Das, womit ich mich beschäftige, beeinflusst mein Handeln. Ganz besonders eben auch im Umgang mit den Medien. Mittlerweile kann jeder alles Mögliche veröffentlichen. Und vieles davon ist nicht wirklich seriös. Das muss man wissen. Und so üben manchmal selbsternannte Wissenschaftler oder Journalisten oder Theologen mit gefährlichem Halbwissen Einfluss aus. Lasst uns da weise sein und nicht zu schnell irgendwelche Sachen weiterleiten, die wir zugeschickt bekommen. Worte haben Macht. Und wir werden uns vor Gott nicht nur für das verantworten müssen, was wir gepredigt haben, sondern auch für das, was wir über die Medien veröffentlicht oder weitergeleitet haben. Eine Gesellschaft erntet, was sie gesät hat. Säen wir Hoffnung oder säen wir Misstrauen? Säen wir Zuversicht oder säen wir Angst? Es liegt in unserer Hand. Und ganz besonders für uns Christen gilt dieses Gesetz von Saat und Ernte. Sind wir Hoffnungsträger und setzen wir uns für eine Welt von morgen ein, in der das Reich Gottes durchbricht? Das ist es, was wir als Vineyard-Bewegung wollen. Wir möchten Gärten der Hoffnung sein. Hoffnung auf eine gute Zukunft ist wie ein Lichtstrahl, wie ein Scheinwerfer, der die Dunkelheit hell macht. Und das kann unsere Umwelt mächtig beeinflussen. Und lass uns mit unseren Worten und mit unseren Taten dazu beitragen, dass sich das Reich Gottes in unserer Welt ausbreitet. Wir wollen, dass unsere Kinder eine Zukunft haben. Lass uns Hoffnungsträger sein. Manchmal ist die Macht der Entmutigung so groß, dass es wie so ein Nebel ist, wie etwas, was so wie ein Nebel über uns liegt. Und man hat das Problem, den Ausgang zu finden. Vielleicht liegt er direkt vor einem, aber diese Entmutigung ist wie etwas, was das ganze Denken beeinflusst. Aber es gibt diesen Ausgang und es gibt dieses Tor der Hoffnung. Und es gibt eine Zukunft für uns. Eine Zukunft für dich und für mich. Und Gott hat für uns ein gutes Land, in das er uns hineinführen möchte. Und das Gesetz von Saat und Ernte ist ein gutes Gesetz. Wenn ich in meinem Leben so einen Garten der Hoffnung angelegt habe. Jetzt bin ich nicht die geborene Gärtnerin, die mich näher kennen, die wissen das. Und ich kann Pflanzen nicht von Unkraut unterscheiden. Und beim Gießen ist es entweder zu viel oder es ist zu wenig. Und ich vergesse auch Pflanzen schon mal, die jetzt nicht gerade in meinem Blickfeld sind. An meiner Arbeit habe ich da ein Verbot. Ich darf mich nicht um Blumen kümmern. Irgendwann hat eine ehemalige Kollegin, nachdem sie aus dem Urlaub zurückkam, den Topf hochgehoben und dann triefte das nur noch und die Pflanze war nicht mehr gesund. Also Plastikblumen gehen, alles andere geht nicht. Aber ich möchte über dieses Bild sprechen, weil das passt so gut. Nehmen wir mal an, wir entschließen uns dazu, einen Garten der Hoffnung anzulegen. Als erstes bearbeiten wir den Boden und wir reißen das Unkraut raus. Was ist Unkraut? Alles, was uns die Hoffnung nehmen will. Kann zum Beispiel Angst sein oder Entmutigung oder Pessimismus. Unglauben kann das sein oder andere Unkräuter. Und das ist vielleicht in jedem Garten ein bisschen anders. Dann wird der Boden gelockert, damit die neue Saat der Hoffnung gut aufgehen kann. Und diese Saat säen wir dann in den Boden hinein. Und jetzt kommt das Warten. Jetzt kommt das Gießen und das Düngen und das Pflegen. Und unsere regelmäßigen Gebete begleiten das Wachstum dieser Pflanzen. Und es ist ein Garten der Hoffnung, der entsteht. Jesus ermutigt uns deshalb zum Beten, auch zum beharrlichen Dranbleiben im Gebet. Unsere Gebete sind das Mittel, das die Saat der Hoffnung aufgehen lässt. Und dann wird ein wunderschöner Garten daraus. Ein Garten der Hoffnung. Vielleicht betest du jahrelang für dein Kind, bevor die Saat der Hoffnung aufgeht. Vielleicht betest du jahrelang für deine Gemeinde, bevor die Saat aufgeht. Oder für deine Arbeit, für deine Freunde, für deinen Ehepartner. Und in diesem Warten und Beten wächst die Saat im Garten der Hoffnung. Und die geht irgendwann auf und dann erntest du das. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Das steht in der Bibel, in Psalm 126, Vers 5 und 6. Wer die Saat mit Tränen sät, wird voller Freude die Ernte einbringen. Weinend geht er hinaus und streut die Samen aufs Feld. Doch wenn er zurückkommt, jubelt er über reiche Ernte. Und so manche Saat wird mit Tränen gesät. Aber Gott sieht jede deiner Tränen. Und er lässt die Saat der Hoffnung aufgehen. Die Liebe und die Zeit, die du in diesen Garten der Hoffnung investiert hast, die lohnt sich. Auch wenn es manchmal schmerzlich ist. Auch dann, wenn wir Rückschläge erleben und so blödes Ungeziefer diese Pflanzen im Garten der Hoffnung bedroht. Auch dann lohnt sich's. Dann müssen wir das Ungeziefer eben entfernen. Dann müssen wir das Unkraut halt rausreißen, weil es schleicht sich ja immer wieder ein, wenn wir nicht aufpassen. Die Zeit im Garten der Hoffnung ist eine Zeit des Wartens und des Betens. Und wir wissen, wie dieser Garten am Ende aussehen wird. Wir haben eine Vorstellung von der Schönheit des Gartens. Wir haben ein Ziel, auf das wir hinarbeiten. Und deshalb ist die Mühe nicht umsonst. Wir wissen, warum wir das tun, was wir tun. Und wir wissen, dass das Reich Gottes dort anbricht, wo wir investieren und wo wir eine gute Saat aussäen. Das ist es, was die Bibel Glauben nennt. Glauben ist das feste Vertrauen darauf, dass das, was Gott im Himmel vorbereitet hat, auf der Erde geschehen wird. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten das jeden Sonntag. Und das ist das Geheimnis des Reiches Gottes. Das Reich bricht dort hinein, wo das, was im Himmel beschlossen worden ist, auf der Erde geschieht. Worte haben Macht. Und dort, wo wir Gutes aussprechen und Gärten der Hoffnung anlegen, wird sich etwas in unserem Leben verändern. Vielleicht hat Gott für dich ein neues Land. Er möchte dich vielleicht in etwas Neues reinführen. Und es fühlt sich im Moment wie so ein Risiko an. Ein Risiko, was nicht kalkulierbar ist. Etwas Neues, was anfängt. Vielleicht eine neue Arbeitsstelle. Vielleicht was anderes Neues. Vielleicht ist jemand da, der schon lange in der Wüste ist und sich daran gewöhnt hat, dass es trocken ist. Und vielleicht fällt es dir schwer zu glauben, dass da noch was Besseres kommen soll. Vielleicht kennt der eine oder andere diesen Druck, dem die Israeliten in Ägypten ausgesetzt waren. Dieses Gefühl, fremdbestimmt zu sein. Dieses Gefühl, unter dem Joch zu sein, versklavt zu sein. Und dann kommt da jemand und sagt, dass es Freiheit gibt. Aber die Freiheit ist ein Risiko. Man weiß nicht, was kommt. Ja, das neue Land ist umkämpft. Und es wird uns herausfordern, wenn wir dort reingehen. Es gibt einen Gegner, der nicht möchte, dass wir eine Zukunft haben. Vielleicht wird es da auch Kämpfe geben. Aber wir sind nicht allein. Gott geht mit uns. Er streckt uns die Hand entgegen und er möchte uns in dieses neue Land der Zukunft hineinführen. Lass uns dieses neue Land einnehmen und lass uns Gärten der Hoffnung pflanzen. Lass uns das im Glauben ergreifen und mit unseren Worten festmachen. Und lass uns verantwortungsvoll mit der Macht der Worte umgehen. Amen.